Heute Vormittag heißen wir alle ganz herzlich willkommen in dem teuren Namen des Herrn. Wir werden fortsetzen mit der Verkündigung des Wortes. Wir haben erkannt, wie wichtig das Wort ist und wie wichtig, dass es unvermischt, ungedeutet auf den Leuchter gestellt wird. In dem Psalmwort haben wir Herrliches gehört. Man könnte wieder, wie schon so oft, bei jeder Zeile, bei jedem Ausspruch stehen bleiben. Hier in Vers 6b haben wir mitgelesen und mit jubelnden Lippen lobpreist mein Mund. So oft ich deiner gedenke, auf meinem Lager, in den Stunden der Nacht, über dich sinne. Denn du bist mir ein Helfer gewesen, und im Schatten deiner Flügel darf ich jubeln. Es ist einfach wunderbar, wenn wir den Glaubensstand erreicht haben und geborgen sind in unserem Gott. Dass wir wissen, uns kann nichts widerfahren, es gehe denn an ihm vorüber.
Amen.
Und was uns dann widerfährt, und wenn der Feind damit Böses vorhat, so wird Gott es zum Guten gereichen lassen und wird sogar Fluch in Segen verwandeln für diejenigen, die er gesegnet hat. Die Dame, die heute auch hier ist, mit der ich gestern sprach, sie wird's verzeihen, niemand weiß, wer sie ist. Sie sagte, ich bin auch zum Pfarrer gegangen und habe dort zwei Kreuze weihen lassen. Ihr wisst, wie man dann darüber empfindet. Nicht Kreuze werden geweiht und gesegnet, Gott segnet den ganzen Menschen, den er erlöst hat. Nicht Gegenstände, nicht Autos, nicht Felder kommen da mit irgendeinem Spruch. Und das soll auch klar und deutlich gesagt werden. Der Segen Gottes ist nicht da, wo irgendjemand einen Spruch in der Formel von sich gibt. Da ist nämlich ganz was anderes als der Segen Gottes. Der Segen Gottes ist da, wo Menschen wie Abraham mit Gott in Verbindung sind, wo er sich ihnen offenbaren, die Verheißungen schenken und diejenigen, die sie glauben, werden gesegnet von dem allmächtigen Gott. Ich habe es ja auch einmal in Witbank, Südafrika, erlebt, wie in der katholischen Kirche gesegnet wird. Einen solchen von Menschen ausgeteilten Scheinsegen braucht überhaupt kein Mensch. Was wir alle benötigen, das ist der Segen des lebendigen Gottes nach dem Wort der Schrift. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Dann die Brücke zum Galaterbrief. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und dieser Segen kommt auf uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch ihn, den Gekreuzigten. Wir segnen kein Kreuz. Wir empfangen den Segen, den Gott uns durch den Gekreuzigten zuteil werden ließ. Amen. Das haben wir sehr, sehr deutlich erkannt. Und wie schon gesagt, der Segen kommt von Gott. Nicht von einem Menschen. Aber wieder haben wir ein Beispiel, wie Leute mit frommen Worten irregeführt werden. Und da muss, wie wir gestern Abend betrachtet haben, das Schirmdach der Lüge, das gesamte Lügengebäude, muss zum Einsturz gebracht werden. Und das Wort unseres Gottes muss werden wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt, wie ein Feuer, das alles zerbrennt, das Wort unseres Gottes muss wieder mit Allmacht ausgestattet und dann ausrichten, ausgestattet werden und sein und dann ausrichten, wozu es gesandt wurde. Wenn wir darüber nachdenken, dass durch das Wort Gottes alles geworden ist, was denn geworden ist, das gesamte Universum ist ein Resultat des gesprochenen Wortes Gottes. Gott sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Er hat keinen Finger krumm gemacht, keine Hand bewegt. Er hat sich nicht angestrengt. Da waren keine Muskeln zu sehen. Er gebot, er sprach und es geschah. Unser Gott spricht noch heute. Unser Gott gebietet noch heute. Und er sagt, was ich mir vorgenommen habe, das wird geschehen. Mein Ratschluss soll zustande kommen. Wie wunderbar zu wissen, dass er der Herr ist, auf dem Throne sitzt und dass er herrscht, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt worden sind. Wir haben es mit einem besiegten Feind zu tun und mit dem Sieger von Golgatha, der überwunden hat, auferstanden ist, und wir sind mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben, um so Gott dienen zu können. Auch Vers 9 im Psalm 63 ist so kostbar. Meine Seele klammert sich an dich. Ihr wisst ja, wenn sich etwas anklammert, das lässt ja nicht los, das bleibt ja fest. Meine Seele klammert sich an dich, aufrecht hält mich deine Rechte. Halleluja. Wie oft sind wir durch Prüfungen gegangen, seid einmal ehrlich, wo wir nicht wussten, wie es enden wird. Und dann haben wir zurückschauen dürfen und sagen und bezeugen können, die Rechte des Herrn hat mich geführt. Die Rechte des Herrn hat den Sieg behalten. Und wir dürfen so immer wieder neu Gott danken. Dann noch Vers 10. Doch sie, die nach dem Leben mir trachten, mich zu verderben, sie werden in der Erde unterste Tiefen fahren. Man wird sie der Schärfe des Schwertes überliefern. Die Beute der Schakale werden sie sein. Gott hat dafür gesorgt, dass auch solche Männer durch Prüfungen gingen, um uns allen ein Beispiel zu geben, dass wir Gott vertrauen können, vertrauen dürfen, und zwar in jeder Lage. Noch Vers 5. So will ich dich preisen mein Leben lang und deinem Namen, in deinem Namen meine Hände erheben. Wenn Paulus im Neuen Testament schreibt, ich will, dass heilige Männer an allen Orten heilige Hände erheben und zu Gott beten, dann wusste er, was er sagte. Männer haben ihre Hände im Gebet zu Gott ausgestreckt, in der wirklichen Erwartung, von ihm etwas zu empfangen, von ihm beschenkt zu werden. Jeder, der ein Geschenk austeilt, speziell bei Kindern, kann man sehen, wie sie dann ihre Hände ausstrecken, um das Geschenk, das ihnen gereicht wird, in Empfang zu nehmen. So haben die Männer Gottes erwartet, dass sie nicht nur beten, sondern von Gott das Geschenk bekommen, worum sie beten, und haben ihre Hände aufgehalten vor dem Herrn, damit ihr Herz gefüllt werde mit dem, worum sie bitten. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht eine Glaubenshandlung? Brüder, lasst uns mutig werden, dass auch wir dahin kommen, so zu beten, dass wir unsere Hände ausstrecken. Nicht so, ganz ruhig so ausstrecken. um symbolisch dem Herrn zu sagen, wir möchten empfangen, worum wir gebetet haben und was du uns aus Gnaden zugesagt und schenkst. Gott erhört Gebet. Gott hilft, gelobt sei sein heiliger Name. Ich dachte an ein Wort aus Markus Kapitel 1. Hier wird uns von Vers 1 der Anfang des Neuen Testaments gegeben. Ich möchte nur einen Vers lesen. Markus Kapitel 1, Vers 5. Da zog das ganze jüdische Volk und auch alle Einwohner Jerusalems zu ihm hinaus und ließen sich von ihm im Jordanfluss taufen, indem sie ihre Sünden bekannten. Wenn man diesen Vers so liest und an den Dienst Johannes des Täufers denkt, wie er im Propheten Jesaja Kapitel 40 und Malachi Kapitel 3 vorausgesagt wurde, diese beiden Schriftstellen werden ja hier als Parallelstellen auch angegeben. Und wenn dann berichtet wird, dass das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems zu ihm hinauszogen und sich von ihm im Jordanfluss taufen ließen, dann könnte man fragen, wo sind all die Scharen dann später geblieben? Ihr wisst, manchmal kommen Erweckungen, wunderbare Erweckungen. Die Frage ist, was am Ende von einer Erweckung übrig bleibt. Irgendjemand gab mir eine Aufnahme von einer Versammlung, Bruder Brennims, ich meine, in Kansas City, in den USA, um mir die Menschenmassen zu zeigen, die in seinen Versammlungen das Wort hörten. Und wenn ich mal ein wenig Zeit finde, werden wir eventuell vorne das Schaufenster mit all den Massenversammlungen, mit Fotos von Massenversammlungen einmal zeigen. Wenn ich daran denke, wie viele gehört haben, und Bruder Brennim sagt in einer Predigt, ich bin mit mehr als 10 Millionen Menschen auf der ganzen Erde durch meinen Dienst verbunden. Als ich das Wort oder diese Redewendung über 10 Millionen hörte, freute ich mich einerseits. Wenn ich heute zurückschaue, dann frage ich mich, was ist von den Millionen übrig geblieben? Ihr müsst euch das auch so vorstellen. Bruder Brennim hat im Jahre 64 und 65 national durch viele Übertragungen zu vielen Kirchen und so weiter gesprochen. Es gab ein besonderes Netz und das war nationenweit. Alle 50 Staaten waren darin inbegriffen und so haben in der Tat nicht nur einige hundert, meinetwegen in der Kapelle in Jeffersonville, sondern wirklich Millionen haben seine Predigten gehört. Und Demas Shekerian, der Mann des vollen Evangeliums oder der Vorstand, der war ein Multimillionär und viele andere, haben dafür gesorgt, dass es möglich geworden ist. Wenn wir heute allerdings fragen, wer diesen Mann überhaupt kennt, geschweige, wer das kennt und wer darüber Bescheid weiß, was Gott getan hat und was er wollte, dann sind nur wenige übrig geblieben und die wenigen sind noch in alle vier Winde zerstreut, gehen ihren eigenen Deutungen nach. Aber, und das sage ich ohne Aber, Gott wird eine Gemeinde haben, die aus dem Wort und dem Geiste Gottes geboren ist, die Gemeinde der Erstgeborenen, die nicht jedem Wind der Lehre nachgelaufen und sich hin und her bewegen ließen, sondern im Worte festgegründet wurden, nach dem Wort der Schrift. Aus Gnaden soll das Herz fest werden. Also nicht die Massen, die irgendwann auftreten, sondern diejenigen, die übrig bleiben. Wir sehen es auch bei unserem Herrn. Es kamen Tausende und dann zum Schluss musste er fragen, wollt auch ihr von mir gehen? Aus Lukas 2 möchte ich jetzt zu unserem Thema die ersten Verse lesen. Verzeihung, Lukas 1, die ersten Verse. Lukas Kapitel 1 von Vers 1 bis 4. Weil bekanntlich schon viele es unternommen haben, einen Bericht über die Begebenheiten, die sich unter uns erfüllt haben, abzufassen, wie die Männer sie uns überliefert haben, die von Anbeginn Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, habe auch ich mich entschlossen, nachdem ich allen Tatsachen von den Anfängen an sorgfältig nachgegangen bin, alles für dich, hochedler Theophilus, in richtiger Reihenfolge aufzuzeichnen, damit du dich von der Zuverlässigkeit der Nachrichten, in denen du unterwiesen worden bist, überzeugen kannst. Wir haben hier schon immer wieder hervorgehoben, dass im Neuen Testament nachvollzogen wurde, in welch einer Weise sich die alttestamentliche Prophetie erfüllt hat. Es gab Männer im Alten Testament, die vorausgesagt haben, und es gab Männer im Neuen Testament, die diese vorausgesagte biblische Prophetie dann gegenwärtig, richtig und wie es sogar geschrieben steht, der Reihenfolge nach aufgezeichnet und eingeordnet haben. Ich freue mich darüber, dass es so etwas am Anfang gab. Am Anfang gab es noch kein Durcheinander. Am Anfang gab es die göttliche Ordnung und die Diener des Wortes, die dazu berufen waren, das, was von Anfang an war, niederzuschreiben zu einem Zeugnis für alle, die glauben werden, bis ans Ende. Das war Sinn und Zweck, dass es überhaupt geschrieben worden ist. Und dann wird uns hier sehr deutlich gesagt, von den Männern überliefert, die von Anbeginn an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Es genügt nicht nur, Diener des Wortes zu sein, und es genügt auch allein nicht, Augenzeuge zu sein. Hier müssen beide Dinge zusammenfallen. Man muss von Anfang an dabei gewesen sein, Augenzeuge geworden sein und dann zum Diener des Wortes bestimmt, um das, was vor sich geht, entsprechend dem Worte Gottes einzuordnen. Und wie hier gesagt wird, all diese Tatsachen von den Anfängen sorgfältig nachgegangen und alles der Reihenfolge nach aufgezeichnet. Seid ihr nicht froh darüber, dass wir es hier nicht mit einem Durcheinander zu tun haben, sondern mit einer klaren Wiedergabe dessen, was am Anfang geschah? Wir haben dasselbe Recht, am Ende eine klare, der Reihenfolge entsprechende, heilsgeschichtliche Übersicht zu bekommen. Nicht nur ein hochedler Theophilus, sondern wer immer wir sind und wie wir heißen mögen, wenn wir zum Volke Gottes gehören, dann haben wir das Anrecht darauf. Und lasst es mich noch einmal hervorheben. Hier wird ja gesagt, dass es viele unternommen haben und dass viele geschrieben haben. Das interessierte diesen Mann überhaupt nicht. Ob 100 geschrieben haben oder 1000, das war nicht die Frage. Die Frage war, ob er als Diener des Wortes dazu berufen wurde, den Dingen von Anfang an nachzugehen, nicht nur sich an dem zu beteiligen oder abzuschreiben, was andere bereits gesagt und zu Papier gebracht hatten, sondern er wandte sich an die Augenzeugen, an die Ohrenzeugen, an die, die dabei waren und die selbst Diener des Wortes gewesen sind. Das sind die richtigen Leute, nicht irgendjemand, der da kommt und geht und nicht genau weiß, worum es gegangen ist, sondern einfach Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Ich glaube, dass wir eine ähnliche Phase jetzt am Ende der Gnadenzeit erleben. Viele schreiben, und lasst mich dieses deutlich sagen, viele schreiben auch über das, was in unserer Generation geschah. Und dann fließen ihre Gedanken hinein und zum Schluss ist nicht mehr zu erkennen, worum es eigentlich geht, weil es nicht Diener des Wortes waren, die von Gott aus befugt wurden, zu tun, was sie tun. Darauf kommt es an. Nicht jeder kann im Reiche Gottes tun, was er tun will. Es muss von Gott so bestimmt worden sein. Ich weiß nicht, wo ich das gesagt habe. Wahrscheinlich ist es hier gewesen. Ja, sicher. Mit dem Bild, mit der Feuersäule über dem Hauptbruder Brennings. Habe ich das hier erzählt? Wie ich nach Washington geflogen bin, um das Bild da selbst zu suchen und zu finden? Ich gehöre in der Tat zu denen, die nicht skeptisch sind, aber die immer Augenzeuge werden müssen, die immer gesehen haben müssen, um mit letzter Gewissheit sagen zu können, jawohl, so ist es gewesen. Und ich bin dem Herrn sehr dankbar, dass ich diesen Dingen, die gesagt worden sind, die geschehen sind, wirklich aufrichtig nachgehen konnte. Und es gehört einfach auch dazu, dass sie dann biblisch eingeordnet werden, damit alle Glaubensgewissheit haben und wissen, da war nicht ein Mensch, der ein Werk ins Leben gerufen hätte, sondern hier hat Gott gehandelt, auf übernatürliche Weise gewirkt und bestätigt, weil wir in den letzten Tagen leben und die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, nahe bevorsteht. Ich möchte diesen Text noch einmal lesen und dann werden wir weitergehen. Hier in Lukas 1, Vers 2. Wie die Männer sie uns überliefert haben, die von Anbeginn Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, habe auch ich mich entschlossen, nachdem ich allen Tatsachen von den Anfängen an sorgfältig nachgegangen bin, alles für dich, hochedler Theophilus, in richtiger Reihenfolge aufzuzeichnen, damit du dich von der Zuverlässigkeit der Nachrichten, in denen du unterwiesen worden bist, überzeugen kannst. Es gibt also ein Wort, das zuverlässig und gewiss ist, und das ist eben Gottes heiliges Wort. Und ich denke in diesem Zusammenhang, wir brauchen es nicht aufzuschlagen, ihr kennt alle die Stelle aus 2. Timotheus 4, Vers 2. Predige das Wort, denn es wird eine Zeit kommen, wo man die Lehre nicht achten wird und sich von der Wahrheit abwenden und den Fabeln zuwenden wird. Die Zeit ist sicher gekommen. Nun aber hat Gott eine weitere Verheißung gegeben, dass er einen Hunger in das Land senden wird, einen Hunger nicht nach Wasser und Brot, sondern einen Hunger, das Wort Gottes zu hören. Ihr kennt ja all diese Stellen aus dem Alten Testament, wie sie uns hinterlassen worden sind, zu einem Zeugnis, dass sie auch dann erfüllt werden, wenn die Zeit gekommen ist. Amos Kapitel 8, Vers 11. Amos 8, Vers 11. Wisset wohl, es werden Tage kommen, so lautet der Ausspruch Gottes des Herrn, da will ich einen Hunger ins Land senden, doch nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern danach die Worte des Herrn zu hören. Also, wenn Gott einen Hunger sendet, dann sorgt er auch dafür, dass dieser Hunger gestillt werden kann. Dann sorgt er dafür, dass Speise im Hause Gottes ist, frisches Manna, Offenbarung des Wortes durch den Heiligen Geist. Und wir glauben, dass Gott es so gefügt hat, bis in unsere Tage hinein, dass wir das lebendige Wort Gottes in uns aufnehmen können und es zu unserer Speise geworden ist. Einige Stellen, mahnende Stellen aus dem Propheten Jesaja und dann aus dem Jeremia, und dann kommen wir wieder zurück in das Neue Testament. Ich lese gern im Alten Testament, weil Gott durch die Propheten die Dinge schon zuvor hat sagen lassen. Jesaja Kapitel 30, Jesaja Kapitel 30, von Vers 8, vielleicht bis 12. Gehe jetzt hinein, schreibe es vor ihren Augen auf, eine Tafel, und trage es in ein Buch ein, damit es für künftige Zeiten als ein ewiges Zeugnis diene. Ihr merkt, das, was Gott gesprochen hatte, sollte aufgeschrieben werden und für alle künftigen Zeiten als ewiges Zeugnis dienen. Und dann kommt der Tadel, denn ein widerspenstiges Volk ist es, missratene Söhne, die den Weisungen des Herrn nicht gehorchen wollen. Auch das ist ein ernstes Wort, das kennt vielleicht nur der ganz richtig, der selber Söhne hat, die nicht in den Fußspuren des Vaters wandeln. Tausend Söhne, tausend andere sind nicht der Herzenskummer des Vaters, dessen Söhne nicht in seinen Wegen wandeln. Hier werden wir als Söhne Gottes angesprochen, als Söhne, die ungehorsam sind, die nicht den Weisungen ihres Vaters folgen, sondern eigene Wege gehen. Hier werden diese Söhne als missratene Kinder deklariert, Söhne, die den Weisungen des Herrn nicht gehorchen wollen. Ich frage euch, was kann ein Vater mit ungehorsamen Söhnen anfangen? Sie sind sein Kummer, sie sind all seine Not. Was will er mit ihnen, wenn er sie sieht und daran denkt, dass sie auf eigenen Wegen im Ungehorsam dahingehen? Wird die Wunde immer wieder neu aufgerissen und der Schmerz wird immer größer. Nur, wer Vater ist, kann das verstehen. Hier stellt sich Gott uns als Vater vor und sagt, denn ein widerspenstiges Volk ist es, missratene Söhne, die den Weisungen des Herrn nicht gehorchen. Aber das genügte ja nicht. Es ging noch weiter. Die zu den Seherren sagen, ihr sollt nicht sehen. Und zu den Propheten, ihr sollt uns nicht die Wahrheit verkünden. Merkt ihr, wer die missratenen Söhne sind? Die missratenen Söhne in den Augen Gottes sind diejenigen, die mit dem, was Seher und Propheten von Gott aufgetragen bekommen, nichts anfangen können. Die sogar sagen, lasst mich damit in Ruhe. So haben wir es hier im Worte. Merkt ihr, worum es geht? Nicht nur, dass wir sagen, Herr, Herr, und dann schon in das Himmelreich eingehen. Wenn Gott einen Seher sendet, wer kennt das Alte Testament? Ehe die Propheten Propheten genannt wurden, wurden sie Seher genannt, weil sie Gesichte sahen. Gott hat zu ihnen durch Gesichte gesprochen. Sie sahen die Vorgänge, die sie dann durch das So spricht der Herr beschrieben haben und weitergegeben haben. In den Tagen Sauls hieß es, ist hier kein Seher mehr, dass wir Gott befragen können, oder lasst uns zu dem Seher gehen. Und der Seher sah dann, wo die Eselinnen waren. Der Seher sah, was Gott geoffenbart hatte. Der Seher saß hier oder stand hier auf Erden, aber seine Augen waren gesalbt mit einer heiligen Salbung. Und er sah von Gott aus. Gott schaute durch seine Augen und er sprach durch seinen Mund. Von Johannes, der auf die Insel Patmos verbannt wurde, ihn nennt man ja Seher. Er sah das, was ihm gezeigt wurde. Ihm wurde sogar ein Engel gesandt. Ach, da würden heute manche sagen, wenn jemand in Anspruch stellen würde, ein Engel kam zu mir und sprach zu mir, dann würden die missratenen Söhne schon gleich bei sich selber denken, naja, das glaube ich nicht. Ich glaube es. Und ich meine, die Mahnung geben zu müssen, dass sich niemand an den übernatürlichen Dingen, die Gott auf Erden wirkt, versündigen sollte. Wer es noch nicht glauben kann, der lasse es stehen nach dem Wort der Schrift an die Philipper. Wenn ihr anderer Meinung seid, so lasst es euch von Gott offenbaren. Hier haben wir ein wunderbares Wort. Und zwar lese ich noch einmal von Vers 9 in Jesaja 30. Denn ein widerspenstiges Volk ist es, missratene Söhne, Söhne, die den Weisungen des Herrn nicht gehorchen wollen. Warum schreibt dann Paulus, gestaltet euer Leben als gehorsame Gotteskinder? Es geht darum, dass wir gehorsame Kinder werden, in den Wegen Gottes wandeln, seinen Weisungen nachkommen, dass er nicht erzürnt sein muss über uns, sondern Freude an uns haben könnte, wie ein Vater Freude hat an einem Sohn, der ihm dient. So steht es schon im Propheten Malachi geschrieben. Gott will solche Leute aus uns machen, die in seinen Wegen wandeln, seinen Willen tun, ihm zur Verfügung stellen, ihm wohlgefällig sein möchten. Solche Söhne und Töchter will er haben. Und das haben wir gestern ganz zum Schluss erwähnt. Erst dann, wenn wir sagen können, wie der Sohn Gottes gesagt hat, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wenn dann die Antwort kommen kann, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Gottes Wohlgefallen ruht nur dann auf uns, wenn wir in Jesus Christus sind. Und wenn wir in ihm sind, haben unsere eigenen Wege, unser eigenes Tun, unser eigenes Leben ein Ende gefunden. Und was wir jetzt noch leben, das leben wir im Glauben des Sohnes Gottes und folgen in seinen Fußspuren. Hier geht es um Söhne, die den Weisungen des Herrn nicht gehorchen wollen. Eine Frage, gibt es solche in unserer Mitte, die den Weisungen des Herrn nicht gehorchen wollen? Dann komme heute die Hand des Herrn unseres Gottes über uns. Nehme alle Widerspinstigkeit heraus und schenke uns Gnade, eine Beugung vorzunehmen vor dem allmächtigen Gott. Nach dem Wort der Schrift, beuget euch unter die gewaltige Hand Gottes, so wird der Teufel von euch fliehen. Also, diese missratenen Söhne, die den Weisungen des Herrn nicht folgen, die sagen zu den Sehern, ihr sollt nicht sehen. Und gerade das ist doch das Notwendige. Blinde Blindenleiter gibt's doch in allen Denominationen genug. In der Gemeinde des lebendigen Gottes muss ein Auge sein, es muss Klarheit, es muss Licht da sein. Und da haben wir ja das eine Wort, ich weiß nicht genau, wo es steht, aber es steht auch im Propheten Jesaja, dass die Augen, nämlich die Seher, umschleiert worden sind und dass dadurch die ganze Offenbarung geworden ist wie ein versiegeltes Buch. Irgendwann werde ich es euch heute noch vorlesen. Bitte? Jesaja 29? Bitte? Aber sagt mir nur, wenn ihr es genau wisst. Jesaja 29. Vers? Ja, natürlich. Ja, hier ist es tatsächlich. Ich lese, jawohl, hier ist es ganz genau. Und zwar Jesaja 29 von Vers 9. Starret nur, dass ihr erstarrt. Lebt in Verblindung, so dass ihr blind werdet. Sie sind trunken, aber nicht vom Wein. Sie taumeln, aber nicht vom Rauschtrank. Denn der Herr hat einen Geist tiefen Schlafes über euch ausgegossen und hat eure Augen, die Propheten, verschlossen und eure Häupter, die Seher, umschleiert. Merkt ihr, worum es geht? Wenn das Volk nicht bereit ist, einen von Gott Gesandten aufzunehmen, dessen Augen geöffnet und gesalbt wurden, er wird ja dann das Auge für den ganzen Leib des Herrn. Ihr wisst ja, jeder Leib besteht aus vielen Gliedern. Die Hand kann nicht sehen, aber sie ist sehr nützlich. Der Fuß ist auch nützlich, der ganze Leib ist nützlich. Aber Paulus schreibt an die Korinther, wenn der ganze Leib Auge wäre, wo blieben da die Funktionen der anderen Glieder? Gott hat den Leib des Herrn so aufgeteilt, dass die verschiedenen Bereiche wahrgenommen werden können. Und das Auge im Leibe ist einfach nun der Seher. Der prophetische Dienst. Und wie wir hier gelesen haben in Kapitel 13, dass sie diesen Dienst also nicht wollen. Und es geht noch weiter. Ich lese mal schnell aus Jesaja 30 weiter. Und zwar vielleicht nochmal Vers 10 und dann bis Vers 12. Die zu den Sehern sagen, ihr sollt nicht sehen. Und zu den Propheten, ihr sollt nicht die Wahrheit prophezeien. Verkündigt uns angenehme Dinge, prophezeit uns Täuschungen. Weicht vom rechten Wege ab, verlasst den rechten Pfad. Lasst uns mit dem Heiligen Israels in Ruhe. Ich sage euch auch, wie das kam. Die wollten immer eine sehr schöne Predigt. Aber das so spricht der Herr. des heiligen Israels. Das wollten sie nicht. Sie wollten den schönen Gottesdienst, Raumgestaltung, atmosphärische Gestaltung, Glockengeläut, Weihrauch, schön Psalmen singen, Halleluja, Amen, aber einen Mann Gottes, einen Seher, einen Propheten, der nun mal nicht die Glocken läutet und nicht den Weihrauch benötigt, sondern der auftritt mit dem So spricht der Herr. Das wollten sie nicht. Die haben keinem Priester gesagt, hört jetzt auf mit Glockenläuten. Die haben keinem Diener gesagt, Weihrauch, das mögen wir nicht mehr, der geht uns in die Nase. Die haben alle anderen in Ruhe gelassen. Wen haben sie angegriffen? Die Seher, die Propheten. Wer wird heute angegriffen? Evangelisten und Lehrer und Prediger? Nein, heute wird der prophetische Dienst angegriffen, der so wichtig ist für die Endzeit. Aber daran erkennen wir, dass wir im rechten Boot sitzen. Denn es wiederholt sich ja nur, was schon immer zu verschiedenen Zeiten war. Wenn wir also nicht Missratene, sondern Gott wohlgefällige Söhne und Töchter sind, dann haben wir ein Verlangen nach mehr. Dann sagen wir nicht dem Sehern, hör jetzt auf, das genügt. Dann sagen wir, rede, rede im Namen des Herrn und wir sind bereit, darauf zu hören. Seid einmal ganz ehrlich, sind wir nicht auf den Geschmack gekommen, seitdem uns Gottes Wort zur Offenbarung geworden und immer wieder wird, möchten wir mehr und mehr hören und sind dankbar, dass der Herr geredet hat. Es geht aber hier weiter und zwar in Vers 11. Weicht vom rechten Wege ab, das haben wir gelesen, dann können wir direkt Vers 12 lesen, denn das gibt dem Ganzen noch die Würze. Vers 12. Darum hat der Heilige Israels so gesprochen, weil ihr dies Wort verwirft und euer Vertrauen auf Gewalttätigkeit und Schleichwege setzt und euch darauf verlasst. Darum soll euch diese Verschuldung gleich einem sturzdrohenden Riss sein. Also, der Zusammenhang ist klar. Die Seher sollen nicht sehen, die Propheten sollen nicht reden. Lasst uns mit dem Heiligen Israels in Ruhe. Und dann kommt die Antwort, weil ihr dies Wort verwirft. Welch ein Wort? Dass die Seher und dass die Propheten im Namen des Herrn gebracht haben. Darauf kommt es an, dass wir die Worte Gottes, die durch Offenbarung geschenkt wurden, aufrichtig und ehrlich annehmen. Wenn wir das prophetische Wort verwerfen, dann wird Gott uns verwerfen. Und wenn wir den Sehern sagen, seht nicht mehr, dann werden wir diejenigen sein, die nicht mehr sehen werden. Und wenn wir den Propheten sagen, prophezeit nichts mehr, dann werden wir im Dunkeln bleiben. Denn es steht geschrieben, wo keine prophetische Offenbarung ist, da geht das Volk irre. Es muss prophetische Offenbarung des prophetischen Wortes sein. Wehe, wenn der Herr uns zum Gericht dann die Seher verschleiern muss, denn dann wird uns der Inhalt wie der Inhalt eines versiegelten Buches werden. Ich könnte von dieser Bibelstelle aus Jesaja 29 noch andere hinzufügen. Aber lasst mich diese eine noch weiterlesen. Jesaja 29, Vers 10. Denn der Herr hat einen Geist tiefen Schlafs über eure Häupter, die Seher umschleiert, ausgegossen und hat eure Häupter, die Propheten, verschlossen und eure Häupter, die Seher, umschleiert. So ist denn die gesamte Offenbarung für euch geworden wie der Inhalt eines versiegelten Buches. Ist es heute nicht so? und ich möchte es nicht auf die Spitze treiben und nicht herausfordernd werden, aber ist es nicht so, wer den prophetischen Dienst für unsere Tage, den Gott gesandt und gesetzt hat, nicht annimmt, für den bleibt das Buch mit sieben Siegeln ein Buch der sieben Siegel, und er wird weiter eigene Deutungen darüber haben, aber nie durch Offenbarung hineinschauen können in das, was vorher verborgen war. Gott hat eine bestimmte Ordnung. Wenn er seine Knechte und Propheten, die er als Augen bezeichnet, die an seiner Stadt sehen, in seinem Namen reden, sie haben ein Recht, im Namen des Herrn zu reden, weil Gott sie gesandt hat. Und wer sie aufnimmt, der nimmt den auf, der sie gesandt hat. Vers 11 noch einmal. So ist denn die gesamte Offenbarung für euch geworden, wie der Inhalt eines versiegelten Buches, dass man einem, der lesen kann, mit den Worten darreicht, lies doch dies einmal. Doch er entgegnet dann, ich kann nicht, es ist ja versiegelt. Reicht man aber das Buch einem, der sich nicht auf Geschriebenes versteht, mit den Worten, lies doch dies einmal, so entgegnet er, ich kann nicht lesen. Ja, beide sind am Ende gleich dran. Der eine kann lesen und kann trotzdem nicht lesen. Und wenn er liest, bleibt ihm das Gelesene versiegelt. Und der andere sagt schlicht, ich kann nicht lesen. Wo ist dann die Hilfe? Die Hilfe ist nicht da. Wo ist die Hilfe? Die Hilfe ist da. Und ich sage es einmal sehr deutlich. Wenn Gott einen Propheten sendet, dann ruht die heilige Salbung auf diesem Manne, um göttliche Offenbarung dem Volke Gottes weiterzugeben. Und allen, die diesen von Gott gegebenen Dienst respektieren und akzeptieren, stehen dann unter derselben Salbung des Heiligen Geistes. Und das, was ein Seher gesehen hat, sehen sie auch. Und das, was ein Prophet verkündigt hat, das haben auch sie in der Verkündigung mitbekommen. Und es ist ihnen zur Offenbarung geworden. Das ist der Weg Gottes mit seinem Volke. Einen anderen Weg gibt es nicht. Lasst mich kurz weiterlesen aus Jesaja 30, noch Vers 19 bis 21. Jesaja 30, 19 bis 21. Ja, du Volk in Zion, das in Jerusalem wohnt, du sollst nicht immerfort weinen. Gewisslich wird er sich dir gnädig erweisen, auf deinen Hilferuf hin, sobald er ihn vernimmt, wird er dich erhören, und der Allherr wird euch zwar das Brot der Drangsal und das Wasser der Trübsal reichen, aber seine Lehre werden sich nicht abermals verbergen sollen, verbergen, sondern deine Augen werden deine Lehre erblicken und deine Ohren hinter dir den Zuruf vernehmen. Dies ist der Weg, wandelt auf ihm. Gott gibt diese Weisung durch das prophetische Wort. Er zeigt den Weg, der gegangen werden muss, um das Ziel zu erreichen. Ich lese euch im Vergleich dazu aus Jeremia Kapitel 6. Jeremia Kapitel 6, ebenfalls einige Verse. Die Propheten sind ja nacheinander von Gott gebraucht worden. Jeremia 6 von Vers 13. Denn vom Jüngsten bis zum Ältesten sind sie alle gierig nach Gewinn, und vom Propheten bis zum Priester gehen sie alle mit Falschheit um. Die schwere Wunde meines Volkes wollen sie leichtfertig obenhin heilen, indem sie verheißen, Heil, Heil, wo doch kein Heil vorhanden ist. Beschämt werden sie dastehen müssen, weil sie Greuel verübt haben, und doch schämen sie sich keineswegs und erröten können sie nicht. Darum werden sie fallen, wenn alles fällt. Wenn ich sie zur Rechenschaft ziehe, werden sie stürzen. So hat der Herr gesprochen. Ich erinnere mich an ein Erlebnis mit einem Propheten. Dieser Mann gab sich als Prophet aus und er sagte, er glaube, dass Bruder Brenham ein Prophet war, aber ich möge doch auch zur Kenntnis nehmen, dass er selbst Prophet sei und er wolle mir als berufener Prophet doch zeigen, wo Bruder Brenham sich geirrt habe. Dass ich dann diesem Propheten sehr kurz und bündig und überzeugend gezeigt habe, worin er irrt, darauf könnt ihr euch verlassen. Ein wenig kenne ich die Bibel auch. In jedem Fall, wenn hier geschrieben steht, dass Propheten und Priester mit Falschheit umgehen, dann sind das solche Propheten wie die 400, die einen Zedekia als Vorsitzenden haben, die da rufen, so spricht der Herr, und der Herr hat gar nicht gesprochen. Nur da, wo das Wort Gottes wirklich ergangen ist, da hat Gott gesprochen, und da ist das, so spricht der Herr. Und wo Gott nicht gesprochen hat, wo Gedanken zusammengetragen werden von den Menschen, da ist das, so spricht der Herr, nämlich nicht. Habt ihr es alle gehört? Soll ich es noch einmal sagen? Nur da, wo Gott wirklich gesprochen hat, ist das, so spricht der Herr. Und kann dann weitergegeben werden. Da, wo Menschen zu Hause überlegen, was sie in einem Gottesdienst weissagen werden und sich die Gedanken zurechtmachen, das sind Propheten, die sind für den Wind. Der könnte sie nehmen und irgendwohin befördern. Wahre Männer Gottes sind der Mund des Herrn. Durch sie redet Gott. Das war so von Anfang an. Und diese, die mit Falschheit umgehen, die sehen überall nur Heil. Hier ist Heil und da, und die verkündigen Heil und Heil, verheißen Heil. Und der Herr sagt, wo gar kein Heil ist. Wie groß wird die Enttäuschung sein, wenn Menschen gesagt bekamen, hier ist das Heil und so weiter. Und am Ende wird das schreckliche Unheil offenbar. Wir haben es, Bruder Ross hatte schon gesagt, es ist in keinem anderen Namen Heil als in dem Namen Jesus. Wo dieser Name nicht durch göttliche Offenbarung in seiner Bedeutung als Retter kund wird, wo soll da Rettung geschehen? Du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden machen. Und wenn wir heute mit den vielen sprechen, die das Heil verkündigen, über diesen Namen, in dem das Heil Gottes der Menschheit geschenkt wurde, unter anderem auch der bestimmte Prophet, dann werden sie wütend und geben uns einige Titel und Namen und erkennen nicht, dass sie im Irrtum sind. Aus Jeremia, dem 6. Kapitel, Vers 16. Auch ein bekanntes Wort. Jeremia 6, Vers 16. So hat der Herr gesprochen. Tretet hin an die Wege und haltet Umschau und forscht nach den Pfaden der Vorzeit, welches der Weg des Heils sei. Und dann wandelt auf ihm, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Amen. Haltet Umschau nach dem Pfaden der Vorzeit. Wisst ihr, was wir machen? Wir schauen uns nicht lange rechts und links um. Wir schauen mal direkt zurück ins Urchristentum. Wir schauen direkt an den Anfang zurück und sehen, was da war. Der Herr war der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wie schon so oft gesagt, am Anfang gab es keine Vermischung, keine falschen Brüder, keine falschen Propheten, keine falschen Lehrer, keine falsche Praxis in der Gemeinde. Am direkten Anfang, für eine ganz kurze Zeit, gab es nur Echtes, von Gott Gewirktes. Und so wird es jetzt für eine kurze Zeit am Ende sein. Ganz am Ende wird es dahin kommen, dass der Unreine unrein bleibt, der Heilige sich weit entheiligt. Wer draußen ist, bleibt draußen, wer drinnen ist, bleibt drinnen. Ihr werdet sehen, Gott wird noch Großes unter seinem Volke tun. Er wird uns keine Antwort schuldig bleiben. Im Gegenteil, er wacht über jedem Worte, um es zu erfüllen. Wir wollen ihn dazu nicht drängen, uns lediglich bereit halten, wenn es denn soweit ist, dass es mit uns und an uns geschehe. Aus Jeremia 8, Vers 8 und 9, ein Bild auf alle Schriftgelehrsamkeit zu allen Zeiten. Jeremia 8, Vers 8 und 9. Wie könnt ihr nur sagen, wir sind weise, ja, wir sind im Besitz des göttlichen Gesetzes, ja, freilich, aber zur Lüge hat es der Lügengriffel der Schriftgelehrten gemacht. Beschämt werden die Weisen dastehen, werden bestürzt sein und sich gefangen sehen. Sie haben ja das Wort des Herrn verworfen. Welcherlei Weisheit besitzen sie da noch? Ist das nicht der Kern der ganzen Sache? Was nützt alle Schriftgelehrsamkeit, alle Deutungen, alles sich anmaßen, etwas zu wissen, wenn dann am Ende gesagt werden muss, bestürzt werden sie sein und gefangen, sie haben ja das Wort des Herrn verworfen. Welcherlei Weisheit besitzen sie da noch? Oh, sagst du, aber sie haben doch die Bibel. Ich habe auch die Bibel. Die Bibel haben alle. Und unser Bruder André sagte mir, wenn der gewisse Stempel in einer Bibel nicht drin ist, dieser gewisse katholische Stempel, dann ist das eben nicht so ganz gut, was da geschrieben steht. Im Übrigen hat er mir gesagt, wie viele Milliarden der Papstbesuch jetzt in Polen kostet. Ich habe es im Moment nicht ganz im Griff, wie viele Milliarden, die ganzen Stationen, die ganzen Städte sind aufgezählt und wie viel ein Altar, den er dann betritt für ein paar Minuten, wie viel der kostet. Das sind Unsummen, aber vielleicht gedenken wir der armen Kirche. Ich möchte mich darüber nicht lustig machen. Unser Herr hatte nicht, da er sein Haupt hinlegen konnte. Er musste eine Eselin und ihr Füllen ausleihen, um damit nach Jerusalem einziehen zu können. Und hier ist ein Mann mit Prunk, mit Gold, mit Edelsteinen, sehr reichlich umhängt. Hier steht's geschrieben, beschämt werden die Weisen dastehen, werden bestürzt sein, und sich gefangen sehen, sie haben ja das Wort des Herrn verworfen, welcherlei Weisheit besitzen sie da noch? Ich möchte konkret werden mit dem, was hier gesagt wird. Wir haben vorhin aus dem Propheten Jesaja gelesen, das Wort kam zu den Sehern. Gott hatte Propheten, an die das Wort geschah. Und hier haben wir es mit einer Gruppe zu tun, die sich der Schriftgelehrsamkeit rühmte, aber eigene Erkenntnis besaß. Und diese wird beschämt dastehen. Sie dünken sich weise, aber sie sind in der eigenen Weisheit gefangen. Und dann wird gesagt, dass sie das Wort des Herrn verworfen haben, Welcherlei Weisheit besitzen Sie dann noch? Ihr Lieben, ich muss es auf den Punkt bringen. Wer in dieser Generation die göttliche Ordnung und das Heilsgeschehen gemäß den Verheißungen des Wortes Gottes nicht anerkennt und das, was Gott getan hat, nicht respektiert, er möge die russische Bibel, die deutsche, die englische, die französische, die griechische, die aramäische, er möge alle Bibeln haben. Und er wird nicht verstehen, worum es geht. Gott hat Seher und Gott hat Propheten, denen er sein Wort offenbart. Nichts hinzufügen, aber das, was geschrieben steht, offenbaren und auf den Leuchter zu stellen. Alle, die daran vorbeigehen, werden sich an dem Tage, die sich heute weise dünken, an dem Tage, wenn alles stürzt, was sich Gott nicht unterordnet hat und alles gefangen sein wird, was zu der gleichen Kategorie gehört, dann werden sie erkennen, dass sie nicht weise waren, sondern wirklich zu Toren geworden sind. Hier steht's geschrieben, sie haben ja das Wort des Herrn verworfen. Sie haben die Bibel nicht weggeschmissen. Fragt die katholische Kirche. Sicher, es gab eine lange Zeit, da war das Bibellesen verboten. Aber fragt heute jede Kirche, jede christliche Gemeinschaft, kennt ihr eine, die die Bibel weggeworfen hätte? Nein, aber es gibt viele, die das prophetische Wort verwerfen und eine Entschuldigung suchen, eine Ausrede finden, um sich ja nicht göttlich einordnen zu müssen und den eigenen Hochmut dem Tode preisgeben und sich damit beerdigen lassen. Andern sagen sie und fragen, ob sie den Gott wirklich erlebt haben. Diese Leute müssen ernsthaft gefragt werden, ob sie Gott erlebt haben. Haben wir dieses Wort recht begriffen? Gott hat auch in die neutestamentliche Gemeinde Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten gesandt. Wozu? Damit die Gemeinde zubereitet werde und dass sie hinkomme zu einerlei Glauben und Erkenntnis des Sohnes Gottes und den Vollwuchs in dem Mannesalter Christi erlebe. Was machen nun die Brüder, die einen solchen Dienst, der zur Vollendung benötigt wird, verwerfen? Sie machen es auf ihre Art. Sie sagen, wir machen es, wie wir es immer gemacht haben. Habt ihr das schon gehört? Wir bleiben beim Alten, nicht? So haben wir schon immer gemacht. So hat es mein Opa gemacht und dem war es gut und meine Oma war auch dabei. Beim Schlafen hat sie auch genickt, nicht? Aber so wird es nicht gehen. Auch wenn der Satz jetzt ein wenig leichtfertig klang, so wird es nicht gehen bei Gott. An Gott wird niemand vorbeikommen. Im Gegenteil, es wird gefragt werden, warum habt ihr die Propheten und die von Gott Gesandten gesteinigt und verfolgt? Ich habe sie gesandt. Ich habe mit euch reden wollen. Und ihr seid eure eigenen Wege weitergegangen. Oh, wenn die Prediger wüssten, wie Gottes Programm aussieht und sich ihm unterstellen würden und beugen und sagen, Herr, lass auch mich meinen Platz und den Dienst, den du mir zugewiesen hast, lass ihn mich finden. Und dann werden nicht nur einige Stücke aus den Evangelien vorgelesen und gedeutet, nicht viel atmosphärische Raumgestaltung und Zeitvertreib, dann wird das Wort des Herrn auf den Leuchter gestellt werden. Aber, wie gesagt wird, wenn Sie das Wort des Herrn verworfen haben, welch eine Weisheit besitzen Sie da noch? Dasselbe trifft auf alle zu, die in diesen Tagen das geoffenbarte Wort des Herrn verwerfen. Sagt einmal ganz ehrlich, welch eine Weisheit bleibt Ihnen da noch, wenn sie die göttliche Weisheit, die ja offenbar geworden ist, ablehnen und in ihrer selbstgemachten, schon traditionsmäßigen Weisheit verharren. So vieles dürfte klar sein, dass das, was traditionsmäßig seit Generationen schon getan wurde, dass das nicht immer auf dem neuesten Stand, geschweige biblisch, richtig sein muss. Eine Überprüfung ist allen geboten und täte allen sehr, sehr gut. Möge Gott diese Worte an uns allen segnen, uns noch einmal vor Augen zu führen, dass es missratene Söhne gibt, Söhne, die sich nicht nach dem Wort des Herrn richten, die zu der Kategorie gehören, Söhne sind sie. Man kann ihnen die Gotteskindschaft nicht abstreiten. Man kann nicht sagen, ihr seid gar nicht gläubig. Die singen dem Herrn, sie reden in Zungen, sie preisen, sie danken, sie machen alles, so wie Israel es tat, und haben gleichzeitig den Johannes und dann den Messias verworfen und nicht anerkannt. Es sind Söhne, aber wie die Bibel sagt, missratene, ungehorsame Söhne, und es sind daran erkennbar, dass sie sich an die Seher machen, nicht an die Evangelisten, nicht an die Lehrer, nicht an die Prediger, an die Seher. Direkt, das Ding ist schon alles im Visier, nämlich der Seher, der Prophet. Du darfst nicht sehen, du darfst nicht Prophet sein. Und dann erklären sie natürlich, er ist kein Prophet. Denn würden sie sagen, er ist ein Prophet, dann müssen sie ja hören auf das, was Gott durch ihn redet. Und so suchen sie immer wieder neue Ausreden, neue Fluchtwege. Aber der Tag kommt, wo alles einstürzt, wie wir es gestern gehört haben, wo auch der Lügenschirm, wo die gesamte Überdachung, die man sich gemacht hat über dem eigenen Hause, wo das alles fällt. Und dann wird offenbar werden, wie nötig es war, auf das zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Und Gott hat von Anfang an und wird bis ans Ende seine Knechte und Boten haben. Ich sag euch ganz ehrlich, ich wäre ein Narr, wenn ich als Augen- und Ohrenzeuge dessen, was Gott in dieser Generation getan hat, daran vorbeigehen würde. Das ist einfach unmöglich, für mich unmöglich, aber viele andere gehen daran vorbei. Und wenn ich Bruder Brenhim das Zeugnis geben höre, das gefällt mir immer so gut. Das geht durch Mark und Bein, wenn er davon berichtet, wie der Engel des Herrn ihm damals gesagt hat, wie Johannes dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Der Botschafter ist genommen worden, die Botschaft ist uns geblieben, nämlich die Verkündigung des ganzen geoffenbarten Wortes, die Verkündigung des ganzen Ratschlusses Gottes. Einbegriffen sind alle Offenbarungen, die der Herr aus Gnaden geschenkt hat. Wer an diesem von Gott gesetzten, in diesem prophetischen Zeitalter so notwendigen Dienst vorbeigeht, der geht an Gott und an dem, was Gott tut, vorbei. Muss laut dem Worte unter die Kategorie der ungehorsamen und missratenen Söhne eingeordnet werden, die es auf die Seher und die Propheten schon immer abgezielt haben und einfach den Sehern den Mund stopfen möchten. Die Propheten, hört auf, wir haben's ja alles. Merkt ihr, wie genau Gottes Wort ist? Macht euch nicht zu schaffen. Es steht geschrieben, der Herr fängt die Weisen in ihrer Weisheit. Die gehen von hier, denken sich so weise, dass ihr Rücken schon wie ein Rucksack aussieht, so viel Weisheit haben sie da drin und tragen schwer da dran. Und der Herr des Himmels lacht und spottet ihrer und würde ihnen gerne nachrufen, wenn ihr auch nur ein bisschen göttliche Weisheit hättet, dann würdet ihr das, was ich getan habe, erkennen. Glaubt es alle? Dann sagt Amen. Daran ist immer wieder erkannt worden, ob Menschen zu ihrer Zeit erkannten, was zu ihrem Frieden dient. Zu anderen Zeiten, die anderen Zeiten, die können wir alle gut beurteilen. Wir haben unsere Zeit zu beurteilen. Wir haben die Zeichen unserer Zeit zu erkennen. Wir haben die Botschaft, die Gott uns sendet, anzunehmen. Wir leben jetzt. Und Gott redet jetzt zu uns und will die Vollendung mit uns machen. Wir haben es nötig, auf das zu hören, was nun Seher und was Propheten, was im Alten und Neuen Testament steht und was in unseren Tagen neu auf den Leuchter gestellt wurde. Das Schöne ist ja, dass Bruder Branham dem abgeschlossenen Zeugnis der Schrift überhaupt nicht eine einzige Sache hinzugefügt hätte. Das ist der Beweis einer göttlichen Sendung. Er hat lediglich das darin Verborgene durch Offenbarung des Geistes auf den Leuchter gestellt. Und wir maßen uns nicht an, um ihm sagen zu wollen, sehe, sehe nicht, oder Prophet, rede nicht prophetisch, sondern wir sagen, Herr, habe innigen Dank, dass du uns gnädig angesehen hast und dass du uns einen solchen prophetischen Dienst, einen Seher sandest, wie den Johannes, der auf die Insel Patmos verbannt wurde. So hat Gott es in diesen Tagen getan. Ich weiß es und ich glaube es. Ich glaube es. Und ich weiß es, weil es mit dem Worte Gottes übereinstimmt. Und deshalb können wir alle Ja und Amen dazu sagen und nicht zu den widerspenstigen, missratenen, ungehorsamen, sich auflehnenden gehören, sondern zu denen, die sich einordnen lassen, denen das geoffenbarte Wort zur Offenbarung wird, und die Anteil an dem bekommen, was Gott in unseren Tagen tut. Ich möchte einmal jauchzen. Mein Herz ist voller Dankbarkeit. Ich möchte den Herrn rühmen, um seiner Güte, Gnade und Barmherzigkeit willen, dass er sich so zu uns geneigt und uns am Tage des Heils den Weg des Heils gezeigt hat und die göttliche Heilsbotschaft neu auf den Leuchter gestellt. Wir haben das Heil Gottes im Ganzen erfahren dürfen. Ihm, dem lebendigen Gott, sei Preis und Ehre. Noch bewegt es mich, wer sein Wort verwirft, verwirft ihn. Was bleibt dann noch übrig? Ein Kopf voller Wissen und voller Erkenntnis, mehr nichts. Und das kann sehr schön bemalt und dekoriert sein. Aber diese Weisheit wird ihr Ende haben. Möge Gott uns Gnade schenken, zu uns reden, den Ernst dieser Zeit vor Augen führen. Und je eher wir uns Gott ganz weihen, umso besser ist es. Der Herr segne uns. Und sei mit uns allen. Amen.